Wie geht's dir, wenn du unser Einladungsbild siehst? Kannst du mit diesem Mann am Schreibtisch mitfühlen? Was denkt er gerade? Vielleicht, ich bin so leid, dass mein Kollege andauernd die Lorbeeren einheimst für die Arbeit, die ich gemacht habe. Ich habe mich so reingehängt. Und jetzt ist wieder alles umsonst. Oder eher, boah, ich kann nicht mehr. Ich gebe alles, was ich kann und nie, es ist genug. Ich kriege immer noch eine Zusatzaufgabe draufgedrückt. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Vielleicht sitzt er aber auch zu Hause am Küchentisch und denkt, ich ertrag das nicht mehr. Egal, was ich tue, meine Frau findet immer was an mir auszusetzen. Vielleicht liegt es aber auch an der Beziehung zu Gott selbst. Und er denkt, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Bin früher aufgestanden, habe mir Zeit zum Bibellesen genommen. Ich bete regelmäßig, ich gehe in die Gemeinde. Gott, warum höre ich dich nicht? Warum schweigst du? Wo bist du? Bringt Beten überhaupt was? Allein an diesen Gedanken, die ich mit diesem Bild mal lose verknüpfen möchte, merken wir, es gibt unzählige Möglichkeiten, frustriert zu sein. Wie sieht es da gerade bei dir persönlich aus? Bist du irgendwo frustriert oder läuft gerade alles prima? Bist du vielleicht frustriert in der Arbeit, in deiner Familie, mit dir selbst oder vielleicht sogar mit der Gemeinde oder Gott? Mit welchen Erwartungen bist du hierher gekommen? Willst du dich einfach mal überraschen lassen? Oder hast du, als du das Thema gehört hast, gedacht, boah ja, ich brauche Antworten, ich brauche einen Ausweg aus dem Schlamassel. Frust ist ein Riesenthema, das ist mir auch bewusst. Und deswegen gibt es auch ganz viele unterschiedliche Wege, damit umzugehen und auch viele hilfreiche Tipps und Gedanken dazu. Deswegen habe ich auch nicht vor, das heute vollumfänglich zu behandeln, sondern ich möchte euch weitergeben, was mir hilft, wenn ich frustriert bin. Und ich bin überzeugt, dass es dir auch helfen kann. Also, woher kommt Frust? Frust kommt aus dem Lateinischen, von frustra, was so viel wie vergeblich bedeutet, oder von frustratio, der Täuschung einer Erwartung. In der Psychologie spricht man davon, dass man ein Gefühl der Machtlosigkeit, der Hilflosigkeit, der Enttäuschung hat, wenn man frustriert ist. Und dieses Gefühl bekommen wir dann, wenn unsere Erwartungen in etwas enttäuscht werden. Wenn es ganz und gar nicht so läuft, wie wir uns das selber vorgestellt haben. Meistens mischt sich dann unsere Enttäuschung mit Ärger, Wut, Zorn und wenn sie lang genug anhält, in Lethargie. Also uns wird alles egal. Logischerweise sind wir nur von Situationen enttäuscht, die uns nicht egal sind. Denn nur da, wo du Erwartungen hast, können deine Erwartungen auch enttäuscht werden. Ob wir gefrustet sind, hängt davon ab, was wir in einer bestimmten Situation erwarten. Oder anders ausgedrückt, was für dich Erfolg ist. Also, wenn für dich ein guter Arbeitstag so aussieht, dass du alle Aufgaben, die du dir vorgenommen hast, du schaffst, dann bist du natürlich enttäuscht, wenn am Ende des Tages das nicht der Fall ist. Und wenn das öfter passiert, Wenn du Tag für Tag dich bemühst, deine Liste abzuarbeiten und du schaffst es nie, dann staut sich diese Enttäuschung auf. Und wenn es noch länger dauert, dann führt es irgendwann dazu, dass du dich hilflos fühlst. Egal, was ich mache, ich komme nicht dahin, wo ich hin will. Und es kann sein, dass du dann wütend wirst, traurig oder dass es dir irgendwann egal ist. Egal wie, deine Motivation, dein Antrieb ist irgendwann weg. Wir merken also, wenn das, was ich mir vorgestellt habe, nicht so eintritt, dann stehe ich in der Gefahr, frustriert zu werden. Und um deinen eigenen Vorstellungen von Erfolg, deinen eigenen Erwartungen ein bisschen auf die Spur zu kommen, habe ich eine Umfrage vorbereitet. Dazu müsst ihr jetzt die Zettel, die ich ausgelegt habe, jeder sich einen nehmen und auf, weiß nicht, jedem vierten Platz liegt auch ein Kuli. So, ihr lest diese Fragen für euch durch, ich gehe die auch mit euch durch und dann sollt jeder für sich ankreuzen, was für ihn die richtigen Antworten sind. Diesen Zettel sammeln wir nicht ein, ich kontrolliere den auch nicht, der ist wirklich für dich ganz persönlich. Also, erstens, was ist für dich ein guter Gottesdienst? Option A, die Bibel wurde gepredigt. Option B, ich hatte das Gefühl von Gottes Gegenwart. Möglichkeit C, meine Freunde waren da. D, ich konnte anderen mit meinen Gaben dienen. Oder E, es waren viele Gottesdienstbesucher da. Zweite Frage. Was ist für dich ein guter Arbeitstag? A, ich habe alle Aufgaben erledigen können. B, mein Chef war zufrieden mit mir. C, ich hatte ein gutes Gespräch mit meinen Kollegen. Oder D, ich konnte von meinem Glauben erzählen. Dritte Frage. Was ist für dich eine gute Familie? A, wir verbringen gerne Zeit miteinander. B, wir streiten selten. C, wir geben uns den nötigen Freiraum. D, die Kinder bringen gute Noten heim. Oder E, wir essen regelmäßig zusammen. Und die letzte Frage, was ist für dich ein gutes Leben? A, ich habe beruflichen Erfolg. B, ich habe in der Gemeinde immer alles gegeben. C, ich habe eine vorbildliche Ehe. Oder D, meine Kinder sind was geworden. Ich hoffe, die meisten von euch haben jetzt ihre Kreuzchen setzen können. Und wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, was ihr angekreuzt habt, dann seht ihr, wie ihr selber Erfolg in diesen Bereichen definiert. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, du kannst sehen, was dich frustriert, wenn es nicht eintrifft. Wenn du zum Beispiel sagst, ein guter Gottesdienst besteht darin, dass meine Freunde da sind, dann wirst du an einem Sonntag enttäuscht sein, wenn sie nicht kommen. Passiert das mehrere Sonntage hintereinander, dann wirst du vielleicht frustriert. Und wenn sie nie kommen, wirst auch du irgendwann nicht mehr da sein. Egal, was du gerade angekreuzt hast, oder wenn meine Vorschläge nicht so richtig gut für dich waren und dir ist vielleicht eine andere Option eingefallen, die für dich die richtige war, die meisten dieser Antworten sind in Ordnung. Manche sind sogar richtig gut. Aber was passiert, wenn sie nicht erreicht werden? Dann empfindest du früher oder später in diesen Lebensbereichen Frust. Was ist, wenn du im Gottesdienst nicht das Gefühl von Gottes Gegenwart hattest? Was ist, wenn du deine Gaben nicht einbringen konntest? Oder wenn wir im Bereich Arbeit unterwegs sind? Was ist, wenn dein Chef mit dir unzufrieden ist? Wenn du deine Kollegen nicht leiden kannst? Was ist, wenn ihr in der Familie nicht gerne Zeit miteinander verbringt? Wenn deine Ehe scheitert? Wenn deine Kinder sich nicht so entwickeln, wie du es dir gedacht hast? Dann sind wir frustriert. Aber ist das richtig? Muss das so sein? Soll das so sein? Wenn wir menschlich an das Problem Frust rangehen, dann gibt es in der Regel zwei Lösungen. Die eine ist, entweder wir powern noch mehr Energie da rein. Wir bemühen uns noch mehr. Wir strengen uns noch einen Ticken mehr an. Die andere Lösung ist, wir müssen unsere Erwartungen zurückschrauben. Weil wer weniger erwartet, ist auch weniger enttäuscht. Spielen das mal durch. Option A. Wir packen also mehr und mehr und mehr Einsatz in diesen Bereich, in diese Beziehung, in diese Situation. Wir investieren einfach mehr Zeit, Kraft und Geld. Wir sind unermüdlich in unserem Engagement. Aber was, wenn wir trotzdem keinen Erfolg haben? Wenn es trotzdem nicht so läuft, wie wir uns das wünschen? Dann führt dieser Weg über Disziplin und Härte gegen dich und andere im schlimmsten Fall zu Aggression und Bitterkeit. Nehmen wir den anderen Weg. Wir schrauben unsere Erwartungen zurück. Wir geben uns damit zufrieden, in der Familie wie eine gute WG nebeneinander herzuleben. Wir geben uns gegenseitig immer mehr Freiraum, um ja nicht anzuecken. Schlussendlich kommen wir hier über Distanz zu uns, zu der Situation, zu den anderen, im schlimmsten Fall dahin, dass uns alles egal ist. Nicht gerade hilfreich bei so wichtigen Bereichen wie Familie, Gottesbeziehung, Leben. Also was hilft stattdessen wirklich? Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wenn Jesus ganz Mensch war, dann muss er dieses Problem gekannt haben. Wir denken manchmal, ich unterstelle euch jetzt mal so zu sein wie ich, wir denken manchmal, Jesus ist immer so 3 Meter über der Erde geschwebt. Aber wir lesen nicht nur davon, dass er ganz Gott war, sondern auch ganz Mensch. Und wenn er ganz Mensch war, dann kennt er auch unsere Frustration, unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten. Und wenn man mit diesem Blick ins Neue Testament und selbst ins Alte schaut, dann werden wir feststellen, Gott ist ganz schön häufig enttäuscht. Jesus ist ab und an mal krass gefrustet. Natürlich kommt das Wort Frust nicht wörtlich vor, aber der Inhalt sehr wohl. Lasst uns daher mal ansehen, wie Jesus mit solchen Situationen, mit frustrierenden Situationen und Beziehungen umgegangen ist. Und wir befinden uns dabei gerade mit Jesus und seinen Jüngern auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Jesus hat schon einige Wunder getan, er hat gepredigt, er hat den Ärger der Pharisäer und Schriftgelehrten auf sich gezogen. Und die letzte Geschichte vor dem Text, den wir uns heute angucken wollen, ist, als Jesus quasi mit nichts 4000 Menschen satt gemacht hat. Und dann lesen wir Folgendes. Wir lesen Markus 8, die Verse 11 bis 13. Gleich kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie wollten ihm eine Falle stellen und verlangten ein Zeichen vom Himmel. Da seufzte er tief und sagte: Was verlangt diese Generation ständig nach einem Zeichen? Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird niemals ein Zeichen bekommen. Dann ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ans gegenüberliegende Ufer. Wir sehen hier Jesus in einer Situation, die absolut frustrierend sein kann. Ich meine, was hat Jesus getan? Er predigt, er heilt, er tut Gutes, wo er nur kann. Und die Gruppe von Menschen, die eigentlich, ich sag mal, seine Kollegen sein sollten, die das wertschätzen sollten, die seinen Einsatz sehen sollten, denen fällt nichts Besseres ein, als permanent etwas zu suchen, wo sie mit ihm streiten können, wo sie ihm was unterstellen können, wo sie ihn zu Fall bringen können. Wisst ihr, was Jesus vorher gemacht hat? 4000 Menschen satt. Wisst ihr, was das war? Ein Zeichen. Und die kommen jetzt und sagen: Zeig uns ein Zeichen. Jesus hat das gebracht, aber sie wollten das nicht sehen, sie wollten seine Botschaft nicht hören, sie wollten gegen ihn sein. Wenn jemand mit mir so umgehen würde, ich wäre echt frustriert. Ich würde wahrscheinlich, wenn die Person schon auf mich zukommt, die Augen rollen und zusehen, dass ich in den Nebenraum komme. Ich würde diesen Leuten aus dem Weg gehen. Und auch wenn sein Sie stehen lassen ähnlich aussieht, ist es doch was vollkommen anderes, als wenn ich meinen Frust auslebe. Ja, Jesus seufzte und ließ sie stehen, aber er war nicht beleidigt und er war auch nicht verbittert. Denn wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass Jesus auch nach dieser Begebenheit auf die Fragen, auf die Herausforderungen der Schriftgelehrten und Pharisäer eingegangen ist. Wir lesen davon, dass er ihnen neue Chancen gegeben hat, zu merken, dass sie auf dem Holzweg sind. Sein Sie stehen lassen ist nicht einfach die kalte Schulter, sondern nach wie vor das Handeln aus Gottes Perspektive heraus. Denn Jesu Antwort an sie ist ja nicht: Was wollt ihr Idioten? Sondern er sagt: Das ist jetzt nicht dran, was ihr fordert. Jesus tut nicht, was die anderen von ihm wollen. Er hat Gottes Perspektive und lässt den Frust hinter sich. Er lässt die anderen mit ihrem Frust stehen und er zieht ihn nicht sich selber an. Und wir sehen in Bezug auf Umgang mit Frust, wenn Gott es will, kann es dran sein, den Frust stehen zu lassen. Aber eben nicht immer. Wir hören nämlich hier nicht auf, sondern jetzt könnte man denken, super, und jetzt kommt eine Geschichte, wo Jesus wieder richtig fröhlich sein kann, seinen Dienst tun kann, auftanken kann. Nein, wir lesen direkt die anschließenden Verse. Da heißt es: Die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen. Nur ein einziges Fladenbrot hatten sie bei sich im Boot. Als Jesus nun warnend sagte: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Begreift ihr es immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie viel Körbe voll Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die 5 Brote für die 5000 austeilte? 12, sagten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 teilte, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er: Begreift ihr es immer noch nicht? Jesus will, dass seine Jünger verstehen, wofür er gekommen ist. Er will, dass sie wissen, was das Reich Gottes ist. Und da die Pharisäer aber eine eigene Vorstellung von Gottes Reich hatten, waren sie eine Gefahr für die Jünger und jeden anderen, von der Botschaft Jesu abzulenken. Daher warnt Jesus seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Das tut er hier aber nicht, um sie vor der falschen Brotsorte zu bewahren, sondern um darauf hinzuweisen, dass sie nicht der falschen Vorstellung von Gottes Reich nachrennen sollen. Es ist ihm unheimlich wichtig, dass seine Jünger bei all dem, was jetzt in Zukunft auf sie zukommen würde, verstehen, worum es wirklich geht. Seine Antwort auf die Gedanken der Jünger macht deutlich, Jesus ist hier enttäuscht. Und ich würde wetten, er ist frustriert von seinen Jüngern. Aber anders als in Bezug auf die Pharisäer, gerade in der letzten Geschichte, lässt er sie nicht stehen und sucht sich neue, sondern er investiert neu in sie. Er bemüht sich noch mehr, ihnen das klarzumachen, worum es geht. Denn er hat das große Ganze im Blick. Es geht ihm um ihr Herz. Und so gibt er ihnen eine neue Chance und stellt sich dem Frust mit ihnen. Was können wir jetzt aus dieser Situation für den Umgang mit Frust lernen? Warum hat Jesus in diesen und ähnlichen Situationen nicht hingeschmissen? Wenn er seinen Erfolg so gemessen hätte, wie wir Menschen das tun, dann hätten wir das hier nicht. Das kann ich euch versprechen. Trotz der größten Ungerechtigkeiten, die Jesus widerfahren sind, die Jesus angetan wurden von Menschen, blieb er immer fokussiert auf das Ziel, auf den Plan seines Vaters. Und so konnte er das vollbringen, was uns befreit. Klar können wir es uns jetzt einfach machen und sagen, naja, Jesus war ja auch Gott. Klar kriegt er das besser hin wie ich mit dem Frust. Aber dann vergessen wir, Jesus war ganz Gott, ja. Aber er war auch ganz Mensch. Und deswegen können und sollten wir von ihm lernen. Was hat Jesus also geholfen, dran zu bleiben und in den frustrierenden Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen? Jesus stellte Gottes Perspektive über seine eigene. Ihm war nicht seine eigene Sicht die wichtigste, sondern was Gott zu etwas sagt. Wir lesen über ihn, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, um Zeit mit Gott zu verbringen, um mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und teilweise gefiel ihm nicht, was er da hörte. Spätestens, wenn wir in den Garten Gethsemane oder ans Kreuz gucken, dann sehen wir, dass auch Jesus um Alternativen gebeten hat. Dass Jesus verzweifelt war, dass Jesus gelitten hat, aber er hat schlussendlich Gottes Willen über seinen eigenen gestellt. Wir sehen, Jesus hatte Kämpfe, Enttäuschungen und Frust. Aber er konnte damit umgehen, weil ihm Gottes Blick auf seine Situation wichtiger war wie alles andere. So konnte er entscheiden, wann es dran war, den Frust einfach stehen zu lassen und sich auch aus der Situation rauszuziehen und wann es dran war, gerade noch mehr zu investieren, da wo er frustriert war. Und wir? Entscheidend, was dran ist, kommt aus der Beziehung zu Gott. Das ist bei uns nicht anders als bei Jesus. Und deswegen ist die wichtigste Frage für uns, was willst du von mir in dieser Situation? Denn nur dann können wir tatsächlich erfolgreich sein. Wenn meine Erwartung an egal welche Situation ist, ich will das tun, was Jesus von mir will, dann werde ich mit seiner Hilfe und wenn ich es mal nicht hinkriege, mit seiner Vergebung grundsätzlich zum Ziel kommen. Aber dafür muss mir die Beziehung zu ihm am wichtigsten sein. Und zwar auch dann, wenn es um meine Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche geht. Mir hilft da, dass ich ganz bewusst vor egal welcher Situation bete, und zwar nicht nur denen, wo ich frustriert bin, sondern wirklich vor jeder, wenn ich hierher komme. Was willst du von mir? Wem soll ich heute zuhören? Mit wem soll ich heute sprechen? Was willst du, dass ich heute weitergebe, oder was willst du mir heute schenken? Was ist jetzt dran? Ich habe mir angewöhnt, wenn ich bete, immer zuallererst zu fragen, bevor all das kommt, was mir sowieso im Kopf ist, für wen soll ich jetzt beten? Manchmal lenkt es Gott dann so, dass ich merke, ich war genau für den oder für diejenige da. Heute war diese Person dran. Dafür bin ich heute hierher gekommen. Manchmal antwortet mir Jesus aber auch und sagt, genieß die Gemeinschaft. Heute ist es dran, dass du ermutigt wirst, dass du auftankst. In Bezug auf Frust hilft mir das folgendermaßen. Wenn ich weiß, was Jesus von mir in einer bestimmten Situation erwartet, dann kann ich meine eigenen Erwartungen auch zurückstellen und damit leben, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn der Frust daher kommt, dass ich nicht die Wertschätzung bekomme, die ich gerne hätte, dann kann ich damit besser umgehen, wenn ich mich auf Jesus konzentriere. Das heißt jetzt nicht, dass mir egal ist, wie man mit mir umgeht oder was in Situationen passiert, aber meine Erwartungen bekommen den richtigen Stellenwert. Die Prioritäten sind in der richtigen Reihenfolge und das bewahrt mich davor, generell frustriert oder verzweifelt zu sein. In Bezug auf unsere Definition von Erfolg auf unseren Zetteln, nehmt sie euch nochmal in die Hand. Guckt euch an, wie ihr Erfolg definiert habt. Und ich sage euch jetzt die richtige Antwort. Die steht nämlich nicht drauf. In Bezug auf unsere Definition von Erfolg heißt das, ein guter Gottesdienst ist für mich, ich habe Jesus gefragt, was er heute von mir oder für mich will, und ich war im Gehorsam. Ein guter Arbeitstag ist für mich, ich habe Jesus gefragt, was ich heute tun oder für wen ich da sein soll, und ich war im Gehorsam. Meine Familie ist dann eine gute Familie, wenn wir Jesus fragen, wie wir jetzt miteinander umgehen oder was wir tun sollen, und wir waren ihm gehorsam. Mein Leben ist dann ein gutes Leben, wenn ich Jesus immer wieder gefragt habe, was er von mir will, und ich ihm gehorsam war. Wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit. Und im Stillen sag Gott all das, wo du frustriert bist. Bring ihm die Situation, bring ihm die Beziehung, wo du Frust empfindest. Halte ihm deine Erwartungen und Vorstellungen hin. Bitte ihn um Vergebung da, wo du deine Vorstellungen und Erwartungen nicht loslassen willst. Bitte ihn dir zu zeigen, was er in diesen Beziehungen oder Situationen von dir will, und bitte ihn um die Kraft, um das zu tun, was er genau in dieser Situation denkt. Dafür habt ihr jetzt einen Moment Zeit im Stillen. In der Vorbereitung zum Thema Frust habe ich mich auf karrierebibel.de schlau gemacht. Das ist eine Ratgeberseite für Wirtschaft, Karriere, Finanzen und Co. Und soll ich euch sagen, wie die ihren Artikel zum Thema Frustrationstoleranz beenden? Die haben nichts mit Bibel, mit Kirche zu tun. Aber sie enden mit einem Tipp, und das will ich heute auch. Sie schlagen vor, dass man ein kluges Gebet betet. Und dieses Gebet lautet: Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen.